willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Fitness, Bodybuilding und alles, was mit dem Bodybuilding-Sport zu tun hat, Bühne, Posing und vieles, vieles mehr. Und in der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit über das Thema Showpicking. Also wie wähle ich eine Show für mich aus, beziehungsweise auch wie wählt der Coach eine Show für den Klienten aus, was ist dabei zu beachten und vieles, vieles mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode, gehen das Ganze auch nochmal so ein bisschen an meinen aktuellen Wettkämpfen durch, die ich für das Jahr 2022 jetzt geplant habe. Und vielleicht gehen wir auch schon so ein bisschen auf die Shows der Klienten ein, die wir auch für die Herbstsaison haben, jetzt parallel. Ja, Tobi, wie geht's dir? Du bist jetzt auch am Cutten, habe ich gehört.
Richtig, also sind wir schon bevor zwei? Es losgeht, wünsche ich erstmal jedem ein frohes neues Jahr, weil ich glaube, das ist die erste Folge für 2022.
Ja, stimmt.
gut, dementsprechend wünsche ich jedem ein progressives 2022, bleibt gesund und verletzt euch nicht. Und ja, ansonsten zu mir, geht mir gut. Cut läuft jetzt seit 6 Wochen. Der erste Cut seit Prep Ende 2019, also der wird jetzt längst überfällig. Das Ganze ist auf 12 Wochen angesetzt, 6 Wochen sind jetzt rum, beziehungsweise mit heute fast 7. Es sind jetzt knapp 6 Kilo weg und ja, dementsprechend geht's gut voran. Muss allerdings ziemlich tief, jetzt schon mit den Kalorien, hätte ich nicht erwartet, aber ist ja oft so, vor allem Aufbau bei 4,2 und bin jetzt bei 2,3 aktuell, was fast 2000 Kalorien weniger sind. Hm. Und jetzt fällt das Gewicht auch ganz gut, ja, mit so ein bisschen mehr als ein, also im Schnitt habe ich 1% pro Woche jetzt verloren, aber ich hatte jetzt halt schon 2 Wochen, wo gar nichts passiert ist, ja, wo wirklich eine Woche nichts war, dann kam wieder ein fetterer Drop und wir geben aktuell Gas, damit das Ganze nicht allzu lange geht, dass wir in maximal 12 Wochen mit dem Ganzen fertig bin und da nicht viel Zeit verplemper. Aber es ist doch immer wieder interessant, einfach zu sehen, wie groß die Differenz zwischen Aufbau und Diät sein kann. Ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Aber es ist eine gute Erfahrung. Ja, also ganz, ganz langsam kommt mein Appetit auch wieder, was mich am meisten freut. Also der war nach den 2 Jahren wirklich komplett tot.
2 Fragen. Erstens, wie viel hast du zugenommen seit 2019, also initial an Körpergewicht und von wie viel auf wie viel Kilo?
Also von 65 war mein Stage Weight tatsächlich.
Krass.
Mein tiefstes 65, 66 und Höchstgewicht jetzt war am Ende 91. Mhm. Also sind es fast 26 Kilo, 25, 26 Kilo.
Crazy.
In 2 Jahren.
Und wie ist so deine... Das ist jetzt vielleicht auch noch ganz interessant für die ein oder anderen Zuhörer, gerade auch im Rückblick auf die letzten Folgen. Wie ist so dieser Kalorienverbrauch jetzt verhältnismäßig zu der Post-Comp? Und jetzt am Ende hast du gesagt 4200. Also wie ist der so angestiegen seitdem?
Also ich war, glaube ich, ein niedrigster Intake in der Prep selbst waren 1,6, 1,7 sowas. Wir sind nach der Prep relativ schnell auf, ich glaube, um die 2,9, 3.000 hoch. Und man muss dazu sagen, ich hatte auch im Verlauf dieser Off-Season hin und wieder eine Maintenance-Phase. Die war dann irgendwo so bei 3,6, 3,7 von den Kalorien her. Und Step by Step ist das Ganze halt über die Zeit gestiegen, bis wir jetzt am Ende bei 4,2, glaube ich, an Training Days und bei 4.000 an Non-Training Days waren. Ja. Und wie gesagt, wenn der Appetit nicht gewesen wäre, hätte man das Ganze auch noch wahrscheinlich ausdehnen können, ja, weil ich nach wie vor in Kauf nehme, dass ich schlechter ausschaue im Aufbau, weil einfach Muskelmasse dazu muss. Aber der Appetit hat sich jetzt einfach in den letzten Monaten immer mehr und mehr eingestellt und es ist mir halt wirklich extrem schwer gefallen, trotz sehr viel Flüssigkalorien, trotz sehr viel, dichten Lebensmitteln einfach die Kalorien reinzubekommen. Ja, also ich meine, 4,2 ist vielleicht für den einen oder anderen easy, für den einen oder anderen auch immens viel. Aber nach diesem langen Zeitraum wirklich im Überschuss hat der Körper zu mir gesagt, passt auch einfach. Weil das Gewicht ist auch wirklich nicht mehr hochgegangen. Also ich war halt eine ganze Zeit lang, also sicherlich 2-3 Monate fast auf dem gleichen Körpergewicht, obwohl wir auch die Kalorien nochmal angehoben haben. Der Körper hat nicht wirklich gesagt, bitte wachs oder so. Mhm. Aber wird schwerer.
Aber das ist ja auch so eine Beobachtung, die man tatsächlich auch öfter macht. Also ich habe da auch viele Klienten und Klientinnen, bei denen das so der Fall ist irgendwann. Und oftmals ist das tatsächlich dann, finde ich, auch so das Stadium, wo man sagen kann, okay, jetzt mal ein Cut, wird wahrscheinlich angebracht sein. Was man auch machen kann, bin ich auch ziemlich der Überzeugung, dass man einfach sehr, sehr lange auf diesem Körpergewicht herumdümpeln kann, weil wahrscheinlich einfach so die Proteinsynthese auch auf Erhaltungskalorien maximiert ist, an dem halt eben auch das Körperfett einfach zur, als Energielieferant quasi herangezogen wird. Finde ich auch eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn halt jemand noch keinen Bock auf einen Cut hat beispielsweise oder wenn halt gerade so Momentum auch irgendwo kreiert ist und man da halt eben auch sehr, sehr gut performt, ne, dann kann man das auch einfach so laufen lassen. Habe ich auch ganz gute Erfahrungen eigentlich schon gemacht mit.
Ich denke, jetzt hast du gerade gesagt, das ist so mit der wichtigste Punkt, die Performance, die darf halt nicht einbrechen, weil die sollte weiterhin hoch bleiben oder progressiv sein, wenn du auf so Erhaltungskalorien rumwanderst oder auf einem gleichen Körpergewicht, weil wenn das der Fall ist, dann wirst du je nach Stadium von dem Athlet auf jeden Fall besser werden. Ja, also es muss ja nicht mit einhergehen, dass du bei progressivem Training, also bei einem Gewichtsanstieg auch besser wirst, beziehungsweise bei einem progressiven Training auch schwerer werden musst. Und dann ist eine Maintenance Phase oder so ein gleiches Körpergewicht absolut tolerierbar. Aber das hat dann halt irgendwann auch sein Limit. Ja, also irgendwann musst du dann halt sagen, okay, jetzt cuttest du oder wir legen jetzt nochmal eine Schippe drauf, gucken, was passiert kalorientechnisch. Aber das war, wie gesagt, auf jeden Fall der richtige Call, jetzt zu cutten.
Ja. Ja, damit kann man das eigentlich auch relativ schnell abschließen, würde ich sagen. So um den Cut soll es ja eigentlich gar nicht gehen, aber trotzdem, glaube ich, ziemlich interessante Inputs nochmal an der Stelle. Worum es heute gehen soll, ist tatsächlich so die Show-Auswahl. Also wie ihr wisst, haben wir den Podcast jetzt ein bisschen mehr spezialisiert auf Natural Bodybuilding beziehungsweise auf das Thema Bodybuilding und alles, was Wettkampf-Bodybuilding betrifft. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch nochmal hier mit einem Thema rein, das wahrscheinlich auch nur für genau diese Zielgruppe relevant sein wird. Und zwar, wie suche ich einen Bodybuilding-Wettkampf aus? Aber bevor wir das Ganze machen, würde ich vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Was würdest du sagen, ab wann ist jemand bereit für einen Bodybuilding-Wettkampf? So, weil das auch eine Frage ist, die ich sehr, sehr oft bekomme, beziehungsweise Nachrichten erreichen mich in Instagram, in DMs. Ja, Daniel, so, ich habe auch schon überlegt, mal einen Wettkampf mitzumachen, so, aber ich bin mir halt eben nicht sicher, ob mein Körper dafür passt und so. Was würdest du sagen, ist so, ab wann kann man einen Wettkampf überhaupt mitmachen oder ab wann sollte man sich überlegen, vielleicht einen Wettkampf mal zu machen? Wenn man eigentlich auch schon gewillt ist und Bock hat, ne?
Also, gehen wir jetzt mal davon aus, die Person ist einfach bühnenreif im Hinblick auf die Physik, oder?
Ja.
Also ich denke, das hängt dann schon stark vom Wettkampf selbst ab. Das werden wir gleich auch ein bisschen genauer durchsprechen. Weil sowas wirst du jetzt gleich, oder was du gleich ein bisschen genauer besprechen wirst, du, soweit ich weiß, wirst du auch eine NPC-Show machen in der Classic.
Genau.
Ja. Da ist es, denke ich, halt, da kann mit Sicherheit nicht jeder mitmachen. Ja, da muss man sich einfach dann wirklich klar mit sich auseinandersetzen und ehrlich zu sich selbst sein, ob man dafür halt bereit ist oder sich von eine Meinung von außen einfach einholen. Jemand, der darin Erfahrung hat und einschätzen kann, ob du in die Show passt, ja, ob du da auch wirklich mitmachen kannst, um sich irgendwo gut zu platzieren oder ob du halt einfach da eigentlich fehl am Platz bist. Weil das ist einfach was wir beide oder du ja wahrscheinlich auch mit berücksichtigst, wenn wir die Shows für unsere Athleten wählen. Passt der Athlet dahin? Erstmal von den Anforderungen, was der Verband da sehen will, und ist der halt auch einfach gut genug. Ja, und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob eine Person bereit für Wettkampf XY ist, halt eine sehr individuelle Sache. Ja, und hängt sehr stark von Person und dann dem entsprechenden Wettkampf ab. Aber ich meine, die Punkte, die haben wir schon durchgesprochen, was ein Athlet einfach mitbringen muss, um eine erfolgreiche Prep zu machen. Wenn er all das erfüllt und wenn er sich eine Meinung von außen einholt, eine erfahrene Meinung, die eben bestätigt, ob er für die und die Show ja bereit ist, dann why not, ja. Also ich denke, so wirst du das ja auch mit deinem Coach gemacht haben jetzt.
Ja.
Können wir gleich drauf eingehen.
Ja, obwohl wir jetzt auch noch nicht explizit über die NPC-Wettkämpfe jetzt beispielsweise auch gesprochen haben, so. Das ist mehr genauso wie alles, was so WMBF anbelangt, noch so ein bisschen in den Sternen, je nachdem, wie die Timeline ist, beziehungsweise Time Shuttle. Ja, wird sich dann ein bisschen herausstellen. Aber es sind gute Punkte und genauso würde ich das auch sagen. Die Muskelmasse muss einfach stimmen, ne? Zumindest hinsichtlich der Zielsetzung auch, ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich will halt mal einen Wettkampf mitmachen und ist mir jetzt auch egal, ob ich vielleicht dann auch Letzter werden kann in dem Moment. Ich will es einfach mal gemacht haben, so, dann ist vielleicht auch die Muskelmasse nicht mehr so dieser Schlüsselfaktor, ja. Und dann kannst du immer noch das Conditioning halt eben bestmöglich bestreiten, beziehungsweise gucken, dass da halt eben alles passt. Posing kannst du machen. Also so, wir haben ja immer drei Stellschrauben. Muskelmasse, das Conditioning und das Posing. Und natürlich halt eben, wie geladen du bist, etc. Aber das ist ja mit dem Conditioning irgendwo verbunden. Und wenn halt eine der Faktoren nicht wirklich passt, so, dann kannst du immer noch gut platzieren. Ja. Muskelmasse muss natürlich in gewisser Maßen zumindest vorhanden sein. Wenn ein zweiter Faktor halt eben nicht so passt, beispielsweise du hast eben kaum Erfahrung im Posing, tust dir da super schwer und hast zu wenig Muskelmasse, kommst aber hart, dann wird es wahrscheinlich schon eher so das zweite Drittel werden halt, ne? Und wenn halt alles stimmt, so, dann bist du wahrscheinlich im ersten Drittel, ne? Also so, und abhängig von der Zielsetzung, die du hast, wenn du einen Wettkampf gewinnen willst, dann musst du halt eben alle Parameter hitten. Wenn du einfach eine Top-Platzierung oder eine Finalplatzierung haben möchtest, so, dann sollten zumindest mal zwei von den Parametern stimmen. Und wenn es dir halt eben egal ist, dann sollten, keine Ahnung, eins bis zwei halt stimmen, ne? Also, aber grundsätzlich würde ich auch jedem einfach mal empfehlen, einen Wettkampf mitzumachen. Ich denke, bei jedem von uns, also die wenigsten starten ja auf dem Wettkampf und machen wirklich die Top-Platzierung. Auch wenn sie sich das immer wieder vornehmen, sieht man ja immer bei so First-Timern, dass sie halt eben kläglich scheitern, irgendwie einen Finalplatz beziehungsweise eine Erstplatzierung zu machen, auch wenn sie so vom Mindset drin sind, ja, keine Ahnung, ich mache als Junior jetzt erstmal einen Gesamtsieg und so. Wahrscheinlich nicht. Es kommt immer mal wieder vor, aber ich glaube, dadurch, dass der Sepp das halt eben damals geschafft hat bei 2014 und das halt auch so in YouTube halt immer wieder halt angesprochen wurde, dass er es geschafft hat, so waren auch viele, glaube ich, sehr, sehr motiviert, da auch hinzugehen und Erster zu werden, aber da waren sie halt vorher noch nicht auf dem Wettkampf gewesen, ne?
Und ja, seitdem haben sich halt auch die Anforderungen so ein bisschen noch verändert. Das Niveau ist gestiegen. Ich denke, der Sepp hat immer noch gute Karten, um zumindest die Klasse zu gewinnen, aber ob er Gesamtsieger wird heute, ich weiß nicht.
Ja. Ja. Ja, das ist schwierig. Also ich habe auch zu 2017 schon gedacht, so, als ich gestartet bin, das Niveau, das war auch nochmal anders als oder 2016 auch schon mit Lukas Müller und so, das war halt auch schon brutal. Dann 2017, 2018, ich glaube, da hat der Fabi und der Urs gewonnen beispielsweise bei der GmbF. Was war 2019? Philipp Sebald war der Junior.
Pascal Haag noch da, also in der einen Klasse.
Ja, keine Ahnung. Mario hat auch, also, da auch gewonnen, glaube ich.
Und so. Mario hat auch eine Klasse gewonnen, genau.
Ja.
Junior 1. Also ja. Das Niveau steigt halt immens.
Ja, ja,
schon. Hat man dieses Jahr auch schon wieder gesehen. Das war auch nochmal ein ganz anderes Level im Vergleich zu 2019 dann wieder.
Also, ja, dieses Jahr war ja noch
wilder, es wird Markus. Immer heftiger so.
Ja. Ja. Ja, es war schon stabil auf jeden Fall. Naja, alright. Dann gehen wir mal drauf ein. Und zwar haben wir uns ein paar Punkte rausgesucht, beziehungsweise du hast dich schon mal so ein bisschen notiert, und zwar, welche Kriterien bei der Showwahl eine Rolle spielen. So, und wir können ja jetzt mal Punkt für Punkt abhaken, haben jetzt 5 Überpunkte erstmal definiert, die dahingehend eine Rolle spielen, und ich denke, wir können eigentlich da auch direkt mal einsteigen, und zwar, was sind so die Punkte, wo du jetzt sagen würdest, okay, die ziehst du heran, wenn du für einen Klient/Klientin einen Wettkampf aussuchst?
Also das Wichtigste, mit was man, denke ich, anfangen muss, ist, dass einfach erstmal die Zeit passend ist. Ja, also dass der Zeitabstand von Prep-Start bis zum Showdatum ausreicht, damit die Person auch wirklich in Form da stehen kann. Ja, also müssen wir erstmal wissen, okay, was hat die Person für ein Zielgewicht und wie viel haben wir heute letztendlich, wie viele Wochen haben wir Zeit, um das Zielgewicht auch zu erreichen. Und wenn dann rauskommt, dass es eigentlich nicht möglich ist, die Person bis zu dem Zeitpunkt entsprechend clean zu bekommen, dann fällt die Show eigentlich schon mal raus. Ja, das heißt, das ist eigentlich schon, also meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, dass die Person vom Look her und vom Zielgewicht zu dieser Show passen muss, dass die Show letztendlich in den Zeitplan reinpasst, von Prep-Start bis Prep-Ende. Ja, das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Da spielen Dinge wie, ob man sich das leisten kann, ob man da hinreisen will und so weiter, eigentlich gar keine Rolle, weil wenn du nicht ready für die Show bist, dann sind alle anderen Punkte einfach unwichtig. Das heißt, das ist der allerwichtigste Punkt, dass du wirklich ready zu dieser Show kommen kannst, die du dir raussuchst. Ja, dahingehend einfach schon mal vom Look, oder der Punkt Look muss erfüllt sein für die Show, und zeitgleich damit geht halt auch eben so ein bisschen einher, bin ich eben bereit für diese Show? Das, was du eben schon angesprochen hast, die Frage, kann ich diesen Wettkampf auch machen? Weil, wie wir es schon mal in unserem Season Recap besprochen haben, vor ein paar Episoden, sowas wie die UKDFBA kann halt einfach, oder meiner Meinung nach, nicht einfach jeder machen. Sollte nicht einfach jeder mitmachen, weil die Anforderungen dahingehend einfach sehr, sehr hoch sind. Auch wenn jeder daran frei eigentlich teilnehmen kann, sollte einfach schon eine gewisse Qualität da sein, damit die Person dort auch eben nicht nur mitmacht, sondern irgendwo da auch gut platziert, ja, oder zumindest Chancen hat, sich gut zu platzieren, weil am Ende weiß man eh nicht, wer alles kommt, ja, vielleicht würde die Person in einem Jahr Top 3 werden und im Jahr danach nur Top 10, weil halt einfach 7 Brecher dazu kommen. Das heißt, das ist eh immer eine Sache, die wir nicht beeinflussen können, aber das sind schon mal 2 Punkte, finde ich persönlich, die sind sehr, sehr wichtig, ja, also dass die Person einfach ready dahin kommen kann und dass sie auch bereit sein oder bereit ist für diese Show. Rein von der Muskelqualität, von der Muskelmasse, von der Linie und auch dann entsprechend vom Conditioning, weil wir eben diesen Zeitfaktor berücksichtigt haben. Ja. Wirst du wahrscheinlich für dich und deine Athleten genauso erstmal auch berücksichtigen. Ja. Und das ist, denke ich, einfach der allerwichtigste Punkt so.
Ja, voll, voll. Und ich denke auch, dass ich vielleicht noch ergänzend dazu die Shows auch, also erstmal würde ich sagen, so dass Leute mehrere Shows machen sollen. Das ist für mich auch ziemlich wichtig. Unbedingt. Ich finde, eine Show in einer Saison ist einfach zu wenig. Zwei sind eigentlich auch noch zu wenig. Und drei, finde ich, da ist es eigentlich so das Maß aller Dinge so für die meisten. Drei Shows, das ist, denke ich, ganz gut. Der eine kann vielleicht noch eine vierte oder eine fünfte verkraften. Der eine vielleicht eine weniger, einfach auch zeitlich bedingt. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man mehrere Shows macht, um auch einfach Erfahrung zu sammeln. Insbesondere die First-Timer. Wenn jetzt jemand schon Profi ist und halt eben nur für die WM preppen will, weil er alles andere schon gewonnen hat oder whatever. So, ja gut, du kannst halt gerne auch eine Show machen. So, ne? Also ja, du richtig. Hast ja dann schon ein bisschen Erfahrung sammeln können in deinem Leben, aber gerade so First-Timer oder auch die, die in der zweiten, dritten Saison sind, würde ich einfach empfehlen, so viele Shows mitzunehmen, wie es geht und vielleicht auch auf verschiedenen Bühnen mal Erfahrung mitzunehmen. So, dann bei der Show-Auswahl ist noch ein Punkt, der für mich auch persönlich ziemlich wichtig ist, dass ich die Shows einerseits natürlich nach dem Conditioning richten und parallel dazu natürlich auch irgendwo so diese Main Show, also dein Hauptwettkampf ist der maßgebende Key Driver eigentlich für die anderen Shows. Also du suchst die anderen Shows aus, nachdem du deinen Hauptwettkampf definiert hast. So, ne, wenn dein Hauptwettkampf beispielsweise jetzt, sagen wir einfach mal, die UK DFBA wäre oder so, wäre es irgendwo sinnig, wenn zwei Shows vorne dran fallen würden, weil du danach wahrscheinlich nicht mehr dieses Conditioning bringen kannst wie zu deiner Hauptshow. Manche Athleten können das, die wenigsten können das, ne, muss man dazu sagen.
Das muss man vielleicht auch noch direkt dazu sagen. Am Anfang habe ich ja gesagt, die Person muss für diesen Wettkampf bereit sein. Der eine Wettkampf, den würde ich auch als Main-Show einfach auswählen. Ja, dass man bis dahin sagt, okay, bis dahin ist die Person ready und die Zeit brauchen wir dafür. Was dann davor kommt, das ist ja dann eh nochmal davon abhängig, ob die Person eben, wie du schon gesagt hast, mehrere Shows auch machen will oder machen sollte in dem Fall. Aber diese eine Show, die brauchen wir. Ja, die praktisch unser Top-Level auch irgendwo darstellt, wo wir auch am allerbesten ausschauen wollen, weil das muss auch klar sein, wenn wir mehrere Shows machen, dann werden wir nicht in jeder Show gleich gut aussehen. Ja, dann wird sich der Look oder der Look sollte sich von Show zu Show irgendwo verbessern, wenn die anderen beiden Shows dann ein bisschen davor sind. Aber das muss halt einfach gegeben sein, dass bis zu dieser finalen Show oder zu dieser Main Show.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Auf jeden Fall, der Look stimmt. Ja, weil davor, wie gesagt, kann ja mehr passieren, dann muss der Look ja auch nicht bei 100% sein. Kann er gar nicht.
Ja, ja. Und was vielleicht dahingehend auch noch wichtig ist zu sagen, beziehungsweise wie man sich das auch ganz gut vorstellen kann, ist, der Ramon, den wir jetzt vor kurzem auf dem Podcast hatten, mit dem wir die Episode gedreht haben über die verschiedenen Diätstrategien mit der harten Diät und mit der etwas softeren Diät. Der Ramon, der hat ja beispielsweise auch zwei Shows vorher gemacht, bevor seine Hauptshow in Vegas stattgefunden hat. Und der ist auf beiden Shows Zweiter geworden, aber auf seiner Hauptshow Erster. Und dementsprechend genauso kann das halt eben dann auch laufen. Und da muss man halt auch ein Bewusstsein dann dafür haben, du kannst nicht auf jeder Show das beste Paket liefern und du kannst nicht auf jeder Show dann auch erwarten, dass du halt eben gegen jemand gewinnst, der an dieser Show das beste Paket liefert. Das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte und davon sollte man sich dann auch nicht demotivieren lassen, wenn das dann halt eben mal so weit ist. Genau. Yes. Ich denke, damit können wir das auch.
Kann man den Punkt eigentlich schon abhaken. Ja, also ja. Ich meine, wie gesagt, dieser ganze Zeitplan, den du auch vorhin angesprochen hast, der muss halt irgendwo eine Endshow haben und dann irgendwo noch eine Anfangsshow, je nachdem, ja, dass du so ein bisschen weißt, okay, im Optimalfall willst du ja keine Back-to-Back-Shows, ja, also bedeutet, im Optimalfall ist keine Show an einem Wochenende, in der nächsten Woche dann die nächste Show. Kann funktionieren. Aber wenn man es sich ausruhen kann, dann würde ich irgendwie einen 2 Wochen Abstand wählen, weil sich der Form meistens, oder weil es der Form meistens ganz gut tut, weil es auch für weniger Stress einfach sorgt. Wenn da noch sowas wie Reisen dazu kommt, ja, ist das Ganze einfach etwas angenehmer. Manchmal lässt sich aber auch nicht vermeiden. Ja, also gerade wie dieses Jahr war halt GmbF in der einen Woche und glaube eine Woche später war UKTV. Ne? Genau. Dann, was willst du machen, wenn du die beiden Shows machen willst? Ich meine, muss man sich dann auch vorher nochmal fragen, müssen es wirklich beide Shows sein?
Obwohl, war das da oder war das bei der WMBF?
Nein, ich glaube, das GmbF und UKTV waren hintereinander, ja. Es war nur von der ANBF zur GmbF 2 Wochen Zeit.
Ja, genau. Ja, doch, stimmt.
Das war dann Back-to-Back,
ja. Genau. Ja, stimmt.
Ja. Das sollte man halt einfach auch vielleicht noch dann mit in diese Show-Auswahl mit einbeziehen. Also wie sind die Abstände von den einzelnen Shows? Ja, wenn ich dann mehrere Shows will. Also diese Endshow hast du und davor schaust du halt, mache ich noch mehrere? Da können wir gleich drauf eingehen, was da vielleicht noch mit eine Rolle spielt. Aber wenn du mehrere Shows machst, dann sollten die vielleicht ein bisschen mehr Abstand zueinander haben. Ja, damit du eben auch die Möglichkeit hast, deine Form entsprechend zu verbessern. Und
ja, ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Und ja, dann kommt es natürlich noch auf weitere Kriterien an, die da bei der Auswahl von der Show auch noch eine Rolle spielen. Mhm. Ich denke, irgendwo muss es finanziell, ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man tatsächlich am Anfang schon noch mit aufgreifen kann, es muss finanziell halt tragbar sein. Und es muss halt eben von den äußeren Umständen passen. Das bedeutet, klar ist es cool, Shows eventuell auch im Ausland mitzumachen. Klar ist es Shows cool, vielleicht eine WM mitzumachen. Aber man muss halt eben auch wissen, insbesondere die Frauen unter euch müssen wissen, Wettkampf-Bodybuilding ist sauteuer, weil du nichts dafür bekommst. Also, du musst einerseits die Coaching-Kosten tragen, wenn du einen Coach hast. Du musst, wenn wir jetzt alle Kosten aufzählen, das wird viel auf jeden Fall. Aber ja, es ist sehr, sehr viel, was du tragen musst und dementsprechend muss man halt eben schauen, wie passt das? Passt das vom Fliegen her in ein anderes Land? Passt das von den Showkosten her? Wie gesagt, so der Markus hat über 600 Euro, glaube ich, bei der Worlds bezahlt gehabt und das ist jetzt auch bei so einer Meisterschaft wie beispielsweise einer Arnold's Classics oder so. Ich glaube, der Janis hat auch so viel irgendwie in dem Dreh bezahlt. Also das kann schon normal sein. Plus halt eben Bikini-Kosten, Farbe, tralala. Da kommt einiges zusammen für eine Show und das wird teilweise sehr, sehr teuer. Also muss man natürlich auch gucken, okay, wo kann man eventuell Abstriche machen oder kann man sich das halt eben leisten, dann auch nach England zu fliegen, nach Rumänien, nach wo auch immer. Und ich denke, für die meisten Leute bietet sich erstmal gerade auch für die First-Timer, bieten sich deutschsprachige Wettkämpfe ganz gut an, einfach aufgrund der eventuell geringeren Fahrtkosten beziehungsweise Reisekosten und auch von der Unterkunft. Und wenn jemand halt eben sagt, okay, man will noch einen Wettkampf machen, da hat man ja auch die Möglichkeit, jetzt beispielsweise in Österreich dann noch mitzumachen. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber natürlich spielen die Kosten da eine große Rolle bei der Showauswahl. Wenn man sich früh genug überlegt, wenn man früh genug plant, sind natürlich, denke ich, aber auch andere Shows möglich, ne? Also auch im Ausland.
Ich denke, das ist, ja, die Shows im Ausland hängen einfach tatsächlich vom monetären Rahmen ab. Ja, weil, wie du schon gesagt hast, manche Shows kosten halt extrem viel Geld. Und gerade in der ersten Saison muss es vielleicht dann nicht die WM sein, UKTFB und nochmal irgendwas, sondern können es vielleicht einfach ANBF, WNBF und GmbF ausreichend sein, was auch schon genug Geld kosten wird. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die 3 Shows wenig Geld kosten, die sind einfach nur für den Reisekosten ein bisschen angenehmer, aber trotzdem hast du immer deine Farbkosten, also die Kosten für die Farbe, Coach, was du eben schon gesprochen hast, Unterkunft brauchst du, wenn du jetzt nicht gerade im Nachbarort wohnst und da geht schon wirklich was. Da kommt schon was zusammen, muss man einfach so sehen. Also,
und man sieht es vorher nicht, egal ob man es öfter schon gehört hat oder nicht, man sieht es nicht.
Darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Es ist Betreuerpass für den, Betreuerpass für hier, selbst Teilnahme, also.
Ja, es läppert sich auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, Showauswahl, was ist noch wichtig? Ich denke, ja, du hast schon eben angesprochen, dass die Show auch zu demjenigen passt. Ne? Da spielt einerseits irgendwo der Look eine Rolle, auch die Klasse. Ist es auch so, dass nicht auf jedem Wettkampf jede Klasse vertreten ist. Wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel hier anbringen kann, ist die GmbF hatte beispielsweise dieses Jahr eine Women's Bodybuilding Klasse und eine Women's Physik Klasse und eine Women's Fegerklasse. Und die WMBF Germany, soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatte nur eine Bodybuilding-Klasse und eine Figure-Klasse, aber keine Women's Physik-Klasse. So, jetzt haben natürlich ein paar Athletinnen dahingehend ein Problem, wenn sie sich eigentlich eher in der Physik sehen. So, und die Figure halt eben nicht teilnehmen können. Da fällt der Wettkampf halt eben einfach schon raus. Ne? Und das ist bei mehreren Shows so und das ist leider Gottes immer noch auch zwischen den einzelnen Verbänden immer noch so ein kleines Problemchen, dass halt eben gewisse Klassen einfach nicht bei jedem Wettkampf geboten werden. Ja, also die GmbF macht da die meisten Klassen eigentlich schon voll, würde ich sagen. So manche Zusatzklassen jetzt mittlerweile auch mit der Classic Physik und so. Aber das ist halt eben noch nicht so weit verbreitet, insbesondere im Natural Bodybuilding halt.
Ich denke gerade die Classic ist gutes Beispiel dafür, dass du eigentlich gar nicht so viel Shows machen kannst, weil die Classic gibt's halt nur bei der GmbF aktuell. Ja, also die WMBF hat keine Classic-Klasse. Ja, gut, INBA, aber so wie dieses Jahr oder nächstes Jahr fällt dir dann INBA und GmbF zum Beispiel auf das gleiche Datum. Das heißt, du bist hast schon mal wieder nur eine Show eigentlich, die du machen kannst.
Ja, in Ungarn die?
Genau. Das ist dieses Jahr an einem Tag und dann überlegst du halt zweimal, ob du das dann die Klasse wählst oder welchen Wettkampf du halt noch wählst, ja, wenn du im deutschsprachigen Raum schon mal nur eine Show zur Verfügung hast. Ja. Aber klar, ist Extrembeispiel. In der Regel sind die meisten Klassen in den meisten Verbänden abgedeckt, aber manches eben nicht. Das muss man sich halt einfach vorher durchlesen und wirklich schauen, okay, kann ich da überhaupt meine Klasse auch starten? Ja, weil wenn nicht, dann fällt die schon natürlich raus.
Genau so ein Ding ist halt beispielsweise auch, um bei den Frauenklassen mal kurz zu bleiben, wenn ich eine Show mitmache, muss ich hohe Schuhe tragen oder nicht? Weil das kann sogar in der gleichen Klasse, kann das trotzdem unterschiedlich von Wettkampf zu Wettkampf sein. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Also wenn jemand halt eben nur auf Schuhen performen kann oder nur barfuß, dann hat er halt auf dem jeweils anderen Wettkampf ein Problemchen.
Für Athlet und auch für Coach irgendwo ein Problem, finde ich. Also man als Coach muss natürlich eh Bescheid wissen, so ein bisschen. Aber es ist halt einfach unnötig, dass sich das Ganze dann so immens unterscheidet. Ja, also gerade Women's Physik mal mit Schuhen mit ohne Schuhe, ja, das sind halt so Punkte, die müssen ja nicht unbedingt sein. Eigentlich, aber wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal Verbände, die alles gleich machen.
Ja. Und würdest du sonst noch Kriterien heranziehen bei der Showauswahl?
Also, wie gesagt, was ich vorher noch angesprochen habe, ist halt, dass man sich einfach im Klaren sein muss, dass ob man für die Show bereit ist. Als Coach, denke ich, ist die Aufgabe auch dem Athlet einfach so ein bisschen nahezulegen, in welcher Show er sie sieht. Ja, auch ehrlich zu sein, wenn man sagt, du bist nicht bereit für die Show. Ja, auch wenn die Person unbedingt diese Show machen möchte, am Ende entscheidet der Athlet selbst, was er macht. Ja, aber als Coach, denke ich, sollte die Aufgabe sein, einfach die Person aufzuklären. Ja, was ist wo verlangt? Warum sehe ich dich vielleicht in der Show besser? Warum spielt uns die Show besser in die Karten? Warum passt du vielleicht nicht so gut in die Show? Das muss man einfach klar und offen kommunizieren. Der Athlet, wie gesagt, hat selbst immer in der Hand, was er letztendlich macht. Aber als Coach ist es, denke ich, die Aufgabe, da einfach so ein bisschen für Klarheit zu sorgen. Weil die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, was es alles gibt und welche Shows zur Verfügung stehen. Die kennen vielleicht mittlerweile eine ANBF und eine GmbF, aber dann hört es vielleicht auch schon auf. Ja, und du als Coach hast ja einen viel größeren Pool an Optionen und kannst es dem Athlet darlegen und die dann auch vielleicht in ein paar verschiedene Shows schieben, um letztendlich auch entsprechend Results zu bringen, ja, weil sich mit der Klasse und der Klasse und dem Verband auseinanderzusetzen und dann entsprechend die Leute hinzuschicken, da ist Valentin ja ein Profi drin, der eben auch genau den Athlet in die Show setzt zu dem Verband, wo er glaubt, dass er die besten Karten hat, ja, und das muss man einfach mit dem Athlet auch so ein bisschen kommunizieren, weil jetzt zu sagen, naja, ich kenne die und die Show und zu denen gehe ich, ist alles schön und gut, aber vielleicht passt halt auch in die eine Show gar nicht rein. Ja, dann hast du da erstens Geld, Zeit verschwendet und auch nicht das Resultat, was du vielleicht haben kannst in einem anderen Verband. Ja, also das wird eigentlich ja eigentlich immer schwieriger. Das ist immer, es ist nicht schwieriger. Man muss sich einfach mehr und mehr damit auseinandersetzen mit der Zeit. Also vor 3-4 Jahren konntest du vielleicht noch sagen, du machst die in die Show, weil es nicht mehr gab. Aber je mehr Shows halt gibt und je mehr Optionen du auch hast, desto wichtiger wird es als Coach, als auch Athlet, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen.
Und du musst natürlich als Coach auch auf den einzelnen Shows mal präsent vor Ort gewesen sein. Ne? Also das ist auch so eine Sache, wo ich jetzt auch selbst immer noch weiß, okay, ich muss halt eben noch mehr entdecken. Deswegen fliegen wir ja auch auf gefühlt jeden Wettkampf einfach mit. Umso öfter man irgendwo auf einer Show war, umso besseres Bild kann man sich einfach da auch selbst nochmal einholen von der Show. Und was mir auch aufgefallen ist, es sind jetzt auch doch noch mehr Wettkämpfe einfach zur Verfügung zum aktuellen Zeitpunkt. Also es kommen einfach mehr Shows noch dazu, beispielsweise die UK, nicht mehr die UK DFBA, sondern jetzt die WNBF UK, die einen Wettkampf gestartet hat, die WNBF Germany in den letzten Jahren präsent. Ich will auf jeden Fall auch mal zu der SNBF, war ich jetzt auch tatsächlich noch nie vor Ort live, weil es, denke ich, auch trotzdem noch interessant ist, und auch die IMBA in Ungarn und vieles, vieles mehr. Also es sind schon einige Shows auf jeden Fall mittlerweile am Start, wo man sagen kann, okay, da sollte man mal hinfahren, um halt eben auch zu wissen, kann man da jemand stellen oder nicht, und nicht einfach so eine Vermutung halt eben äußern, so, ja, okay, geht eh nicht, ne?
Genau. Und das ist ja jetzt mal nur der Netty-Bereich, den wir anschauen.
Ja, ja,
wenn du dann so gut bist, dass du auch bei einer PCA starten kannst, bei einer NPC, dann hast du ja nochmal mehr Optionen.
Ja.
Ja, dann ist ja nochmal viel mehr zur Verfügung. Und dann wird es tatsächlich, da muss man sich wirklich gut Gedanken machen, okay, welche Show wähle ich jetzt, in welchem Abstand zu den anderen Shows, was ist meine Main-Show? Und kann ich mir das Ganze auch leisten? Also Showpicking ist nicht einfach nur so würfeln oder sagen, okay, es gibt das und das und da gehe ich hin, sondern man kann sich damit schon ein bisschen genau auseinandersetzen, und das Ganze wird auch Einfluss auf die Resultate haben, muss man auch ganz klar so sehen. Also das ist jetzt nicht einfach nur so ein bisschen, wie gesagt, Show auswählen, sondern wenn man da ein bisschen mit Köpfchen dran geht, dann kann es für den Athlet und auch für den Coach eben zu einem besseren Resultat oder für ein besseres Resultat sorgen.
Ja, und das ist immer das Ziel. Also zumindest, wie wir schon am Anfang angesprochen haben, für die einen ist es das Ziel, eine gute Platzierung zu machen, für die anderen einfach nur zu starten. Aber als Coach muss es ja trotzdem immer das Ziel sein, eine gute Platzierung irgendwo aus dem Klienten rauszuholen. Ja, dann ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Übergang, um das Ganze einfach mal so ein bisschen anhand von meinen Wettkämpfen zu erklären, die ich rausgesucht habe, tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt. Und es ist super witzig, was du am Schluss gesagt hast, dass umso besser ein Athlet ist, umso mehr Möglichkeiten werden ihm geboten. Und aktuell bin ich in der Situation, dass ich auch in dieses NPC-Loch einfach geworfen werde, so, und gar keine Ahnung habe, welche Show gut ist, was man machen kann, was man nicht machen kann, insbesondere im Frühjahr. Und jetzt habe ich einfach mal so ein bisschen nachgeguckt. NPC stellt halt eben viele Shows. Das sind alleine in Deutschland schon 3 Shows im Frühjahr oder so, ne? Was interessant ist, wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe 3 davon oder 2 davon gar nicht gekannt. Eine ist die Dennis Wolf Classics. Die hat schon so Namen. Da kenne ich auch ein paar, die mittlerweile auch da gestartet sind. Aber ansonsten, die anderen kenne ich halt eben gar nicht. Und wenn man dann anfängt, so rumzugucken, da gibt's halt eben von Two Bros Pro sehr, sehr viele. Mr. Olympia Amateur gibt sehr viele. Es gibt, keine Ahnung, in Spanien super viele Wettkämpfe noch. Es gibt in Italien ein paar. Also ich war überfordert mit der Anzahl an Wettkämpfen, die im Frühjahr stattfinden.
Wird mir, glaube ich, ganz genauso gehen. Also wenn man sich damit mal genau auseinandersetzt. Ich habe selbst für jemanden zu NPC geschickt, beziehungsweise doch letztes in der Saison die Lisa. Aber das ist ja dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn man sich damit genau auseinandersetzt, dann merkt man eigentlich erstmal, wie viele Optionen man hat. Aber um dann zu sagen, was gut ist, was schlecht ist, ja, ist wirklich schwierig. Also hätte ich wahrscheinlich auch mal ein Problem damit, zu sagen, okay, Daniel, geh bitte genau zu der in der Show, weil da und da wirst du am besten reinpassen.
Ja, ja.
Also.
Ja.
Aber ich denke, du machst
es ja. Ich glaube, das ist auch sehr Zufall bei NPC.
Auch.
Tatsächlich.
Ja.
Ich denke, dass man da schon eine gewisse Unterteilung machen kann. Schon mal einerseits in, willst du einen Bro Qualifier mitmachen oder willst du halt eben eine Regional Show mitmachen?
Bei einem Bro Qualifier wirst du wahrscheinlich auch die beste Konkurrenz dann haben. Weil es einfach mehr Leute anzieht, mehr gute Leute, die halt ihre Pro-Card wollen. So, weil bei einem Regional-Turnier, einer Regional-Show wird halt keiner kommen, der jetzt Potenzial für einen Pro-Titel hat, weil er halt keine Pro-Card bekommt. Ja, macht eh Sinn.
Außer muss ich halt dafür oder darüber qualifizieren, das ist beispielsweise, glaube ich, bei der Dennis James Classics auch so, dass du vorher einen Regional machen musst, dass du da teilnehmen kannst. Aber ich glaube, es ist egal, welche Platzierung du hast, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, es ist ein bisschen verstrickter auf jeden Fall. Muss man sich auch nochmal einlesen. Bei uns war es jetzt eigentlich relativ klar, wo die Reise hingeht. Schon zu Beginn der Saison, wie wir auch schon eben anhand von unserer Daten hier angegeben haben, dass man einerseits irgendwo eine Show sucht, die sinnig ist und wo auch eine gute Qualität einfach da ist und wo du halt eben auch Bestform bringen musst, ja. Und in meinem Fall war das jetzt auf jeden Fall dann die Weltmeisterschaft bei der IMBA PNBA. In Italien ist die dieses Mal, in Florenz. Lass mich lügen, 24. bis 26. Juni, ja. Das ist so aktuell als Hauptwettkampf angepeilt, ist der Wettkampf, der tatsächlich am weitesten weg ist, was mir Status Quo noch so ein bisschen Angst bereitet, muss ich sagen, weil es noch sehr lange weg ist. Und natürlich die Form irgendwo gehalten werden muss, aber trotzdem denke ich, ist das ein realistisches Ziel auf jeden Fall da. Und dort möchte ich dann auch quasi das mehr oder minder Profi-Debüt im Natural Bodybuilding machen, bei der PNBA dann. Und dort bei den Profis dann an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist so der erste Wettkampf. Und nach diesem ersten Hauptwettkampf, den wir gesetzt haben, der eigentlich vornherein schon klar war, haben wir dann die anderen Wettkämpfe ausgesucht. Und das waren jetzt dann erstmal nur Wettkämpfe der INBA, weil die halt eben so weit voraus schon eine Time Schedule gebracht haben und man sich da halt einfach so ein bisschen entlanghangeln konnte, welche Wettkämpfe kommen in Frage, welche eher weniger. Und jetzt haben wir da mehrere Wettkämpfe rangezogen, erstmal nur von der INBA. Und welche Wettkämpfe es letzten Endes dann werden, die suchen wir dann immer noch aus, wenn halt eben soweit alle Wettkampftermine stehen. Den zweiten Wettkampf, den ich auf jeden Fall machen will und eigentlich mehr oder minder auch machen muss, je nachdem wie die, komme ich gleich drauf, INBA Netherlands läuft, wäre die GmbF. Weil, habe ich auch im Video gesagt, mir ist eingefallen letztens, ey, ich bin gar kein Profi mehr.
Okay.
Also,
stimmt, die INBA-Karte läuft ab, ne, wenn du sie nicht.
Die läuft nach zwei Jahren ab, ja.
Ja, genau.
Okay. Ja. Also, ich habe zwar 2017 die Pro-Card gewonnen durch einen Gesamtsieg bei den Junioren, aber ja, die ist halt nichtig jetzt. Ne? Wissen halt auch viele nicht, die sich immer so über die Pro-Card freuen, so, oh ja, ich bin jetzt Pro, ja gut, die läuft halt aber auch immer ab, ne? Also.
Wobei ich glaube, dass wenn du der INBA schreibst und sagst, du, ich habe meine Pro-Card gehabt. Und du zahlst auch den Pro-Start, ja, dass er dich wahrscheinlich starten lässt. Ja, weil im Endeffekt geht's ja bei den ganzen Pro-Cards darum, dass, oder deswegen nehmen ja auch diese ganzen Pro-Cards zu, die vergeben werden, dass einfach mehr Leute bei den teureren Pro-Wettkämpfen starten. Ja, natürlich sich auch mit besseren Athleten messen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, weil in der Regel bekommen halt gute Leute auch dann die Pro-Card. Aber was ja heutzutage hier und da mal Pro wird, ist halt auch, ja, fraglich. Muss man einfach so dazu sein. Ja, genau. Also, ja.
Also das Gute ist halt, dass es eine Mischung ist zwischen denjenigen, die sowieso die Pro-Card bekommen hätten, weil sie den Gesamtsieg machen, die ja auch da starten. Nur dann ist halt eben dieses Leistungsgefälle, sage ich mal, deutlich größer, wie beispielsweise bei einer WNBF Worlds. So, ja. Obwohl das da ja auch teilweise halt fraglicher ist. Ja, aber auf jeden Fall ist ein großes Leistungsgefälle drin. Ne? Braucht man sich nichts vormachen. Auch so bei Markus, als der jetzt bei den Worlds gestartet ist, bei den Profis, so, da hat man auch schon gesehen, ja, okay, das sind halt ein paar, die sind weniger gut, das sind ein paar, die sind mehr gut. Aber grundsätzlich war das von jedem schon mal ein gutes Conditioning. Und was auch ganz auffällig ist, dass viele Leute sich auch gar nicht trauen, als Profi zu starten, auch wenn sie die Pro-Card haben. Beispielsweise super viele Pros sind auch bei der Worlds der letzten in der Amateurklasse noch gestartet, ne? Die auf gar keinen Fall da reingehört hätten. Mhm. Muss man ja ganz klar sagen. Ne?
Ist halt schade eigentlich, weil es soll ja eigentlich in die Richtung gehen, dass mehr Leute mehr gute Leute in den Pro-Klassen starten, damit sie es auch lohnt, weil welchen Anreiz hast du schon dann als sehr guter Athlet, wenn du weißt, naja, ich zahle jetzt für den Wettkampf viel mehr Geld und wenn's gut läuft, dann habe ich halt 2-3 Leute, die auf meinem Level sind in der Klasse und die anderen 6 oder wenn es überhaupt so viel sind halt auch wieder eher Amateure eigentlich, ja, und es ist ja eigentlich gut, wenn dieser ganze Pro-Pulk wächst, wenn es halt auch gute Leute sind, weil der Anreiz soll ja irgendwo auch, du willst ja auch jetzt nicht auf der Bühne stehen mit, weiß ich nicht, ja, du willst ja auch Leute haben, die, wo du auch so ein bisschen herausgefordert wirst, ja, wo es dir nicht geschenkt wird, ja, dass du da hinfährst und sagst, ich weiß eh schon, dass ich Erster werde, ist ja auch irgendwo dann der Anreiz sehr, sehr gering, ja.
Und ja, da kommen wir auch direkt zum nächsten Problem, was ich habe. Also wir haben die GmbF gemacht, einfach hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, privat, so ist halt sehr, sehr nah hier bei mir. Eventuell sind Zuschauer möglich, eventuell, ich weiß es nicht, was natürlich auch irgendwo cool wäre für die Family vielleicht oder Freunde, die das Ganze verfolgen wollen, Klienten, keine Ahnung, aus Deutschland. Und ja, GmbF muss ich eigentlich mehr oder minder machen, um halt eben nochmal die Pro-Card halt zu bekommen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt schon ein bisschen Bock drauf. Habe früher Saison noch nie gemacht. Ist eine neue Halle, ist einfach mal was ganz Neues. Dementsprechend GmbF wäre eine coole Sache. Was jetzt noch so in Probewettkampf aktuell wäre, die INBA Niederlande. Und was halt eben da ganz cool ist, die ist, glaube ich, 2 oder 3 Wochen vor der GmbF. Ich meine, es ist 2 Wochen vor der GmbF. Und ich könnte dann immer noch entscheiden, ob ich die GmbF mache oder dann eine NPC-Show oder so machen würde. Ja, je nachdem, wenn ich bei der IMBA Netherlands quasi die Pro-Card gewinnen würde, unter Umständen, da müsste ich halt eben auch nicht mehr zwangsläufig die GmbF machen. Kann man natürlich trotzdem machen, je nachdem, welche Shows halt eben noch so reinpassen, aber Ziel für die Saison ist eigentlich, irgendwo eine WMBF Pro-Card zu bekommen. So. Problem ist, wenn Shows zur Verfügung stehen, und bisher ist das halt bei der WMBF Europa so sauschwierig, also wirklich sauschwierig, so nach Amerika halt eben zu fliegen, so extra für eine Pro-Card, so. Ich könnte am 16. die Muscle Mayhem mitmachen, aber da ist halt auch nicht garantiert, ob du da eine Pro-Card gewinnst. Weil Muscle Mayhem ist halt, ja, so WMBF der zweitbeste Wettkampf, kann man eigentlich so sagen, so nach der Worlds, ne? Niveau wird sehr, sehr hoch sein. Ich denke, eine gewisse Chance wäre gegeben, könnte gegeben sein, aber du weißt ja nie, wer aus welchem Eck irgendwo noch rauskommt, so, und dich dann einfach mal so ganz easy wegsnackt. Also gibt's halt immer wieder. Ja, und das wäre natürlich dann noch so eine Überlegung, dass man irgendwo die WMBF Wettkämpfe heranzieht, aber bisher ist einfach saumau. Also muss ich einfach sagen, ist komplett lost. Dementsprechend nichts Interessantes aktuell dabei gewesen, und so viel Zeit ist jetzt halt auch nicht mehr. Wenn der erste Wettkampf im April ist, so gut, das sind jetzt halt noch 3 volle Monate und ein halber Monat, so, und dann bin ich halt eben schon auf der Bühne. Es ist gar nicht mehr so lange.
Nein, es ist nicht mehr lang. Tatsächlich so. Ja, also es ist ja auch, aber also ich finde es ja gut, wenn das alles so fließende Übergänge werden, eigentlich schon fast von Frühjahrs zu Herbstsaison, von Herbst zu Frühjahrssaison, weil das ist in unserem Raum ja noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, vertreten, aber in England zum Beispiel ist es ja, sind ja eigentlich das ganze Jahr über Shows, Amerika ja auch, ja, da haben die ja ganz andere Abstände, PCA zum Beispiel hat 24 Shows über das ganze Jahr, BNBF fängt ja auch schon früh an mit den Qualifying, Duke DFB ja auch.
Ich glaube Juni, Juli auch.
Ja, genau. Ja. Also da ist es ja viel mehr schon etabliert, dass da viel mehr Shows über das ganze Jahr sind. Und bei uns schläft es halt alles noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass es mehr wird, oder ich denke, dass es auch mehr wird. Und die Frage ist halt nur, mit welchen Shows, ja, und wie gut sind die Shows dann auch. Ja, ja. Wer macht damit?
Ja. Also ich könnte mir noch überlegen, so bei der NPC halt eben 2 auch zu machen. Wenn jetzt die WMBF rausfallen würde, dann ist das halt ein Ziel für irgendeine andere Saison.
Ja.
Keine Ahnung. Wildcards verteilen die beispielsweise nicht. Mhm. Das brauchst du gar nicht versuchen. Ja, dementsprechend wird es wahrscheinlich, werden es, ich denke, 2 NPC-Wettkämpfe, 2 IMBA-Wettkämpfe und ein WMBF-Wettkampf. Ich glaube, so irgendwo, und das alles in der Zeitspanne von der IMBA in den Niederlanden bis tatsächlich dann auch zur WM. Und das sind dann genau 2 Monate, wo ich dann meine Wettkämpfe platziere. So, und das, ich denke, so alle im 2 Wochen Abstand einen Wettkampf zu machen, da halte ich schon für realistisch und hätte ich auch persönlich Bock drauf. So, ist halt die Frage, ob man die Form gehalten bekommt zum 5. Wettkampf, die Bestform.
Wollte ich gerade noch sagen, das muss man jetzt vielleicht für die Zuhörer dazu sagen, also ein zweimonatig langer Wettkampfkalender ist schon eine Hausnummer, ja. Das muss man einfach mal so festhalten, weil in der Regel schaut man, dass so die Wettkämpfe vielleicht so innerhalb von 3, maximal 4 Wochen stattfinden. Ja, diese 2 bis 4 Shows, die man dann sich vielleicht aussucht, also 2 bis 3 Shows. Von mir aus auch mal 6 Wochen, wenn dann die erste Show sehr früh ist, ja, und das wirklich nur so ein Warm-up-Wettkampf ist oder vielleicht sogar ein Qualifier, wo du halt noch nicht so dein Conditioning bringen musst. 8 Wochen ist schon eine Hausnummer, aber ich denke, auch aufgrund dessen, dass du einfach ein sehr fortgeschrittener Athlet bist, bei dem sowas viel realistischer ist wie bei einem First-Timer, ist es gut machbar. Und wir hatten es ja eh schon privat drüber. Schaut auf jeden Fall vielversprechend aus und ist auch gut durchdacht. Ja, also bin sehr gespannt. Das Ganze verfolgen wird aber sicherlich sehr, sehr gut.
Ja, es wird spannend auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Ich habe jetzt auch schon mal so tatsächlich überlegt, jetzt denkt der eine oder andere bestimmt, ich bin behindert, im März den ersten zu machen.
Okay. Was fände da statt?
NPC.
Okay, verstehe. Ja,
aber ich glaube, da kann ich mich einfach mit 80 Kilo schon hinstellen. Das sind jetzt noch 2 Kilo. Auch von der Härte und so. Ich denke, das ist okay. Also Oberkörper ist schon relativ gut hart. So, die ein oder andere Vene zieht schon über meinen Bauch, über den Rücken, über die Schulter, über den Trizeps. über einen Hamstring. So, also ja, ich glaube einfach, das wäre möglich, beispielsweise auch mit 79 Kilo oder so. Also zwischen 80, 79 Kilo vielleicht. Weiß nicht, ob ich da auch dann laden würde dafür, ob ich einfach meine High Days machen würde. Aber einfach mal, um in diese Classic-Klasse auch mal reinzuschnuppern, weil ich halt ja noch gar keine Ahnung habe. So, und bevor ich mich da auf eine Mr. Olympia Amateur stelle, in Spanien oder so.
Das, ja. Und wenn doch, wenn dir ja selber bewusst ist, dass es noch nicht deine Topform ist, ja, ich denke, das ist immer das Allerwichtigste, dass man da dann einfach mit wirklich null Erwartung hingeht. Du gehst einfach dahin, weißt, du bist noch nicht in Topform, du weißt, du warst noch nie bei dem Verband, du weißt, du warst noch nie in dieser Klasse, du hast einfach jetzt mal Spaß und guckst dir das mal an. Fertig so. Ja, gehst einfach hin und weißt nicht, was passiert und gehst danach wieder heim. Machst deine Prep weiter und fertig und hast deine Main-Shows noch. Ja, das ist, denke ich, das Wichtigste, wenn man sich wirklich so früh für einen Wettkampf entscheidet, den man ja, wo man nicht so wirklich weiß, wo man steht. Ja. Es ist halt, denke ich, auch nochmal wichtig, dann sich wirklich zu überlegen, wie wichtig ist mir diese Show jetzt und hat die dann massiven Einfluss auf meine eigentliche Show, die mir sehr wichtig ist. Ja, also lohnt sich das wirklich oder ist es eher sowas, was ich halt gern machen würde, aber eigentlich bringt es mir nichts. Ja, das muss man sich halt immer wirklich bei solchen Warm-Up-Shows, solche Shows davor einfach im Klaren sein. Ist es wirklich was, was sich lohnt oder eher nicht? Ja, und dann einfach abwägen.
Ja. Jo, Tobi.
Jetzt war es, glaube ich, heute.
Ich denke, war gut, war doch irgendwie viel. Ist immer witzig, so wir nehmen uns eigentlich jede Folge vor, eigentlich so zwischen einer halben Stunde, 40 Minuten zu bleiben. Jetzt haben wir wieder 47 hier, habe ich eigentlich gedacht, dass es unter einer halben Stunde wird. Aber ja, ich hoffe, wir konnten den Zuhörer und Zuhörerinnen was bieten. Leute, wenn euch diese Episoden gefallen, dann teilt doch gerne die Folge, teilt sie in den sozialen Medien, dass auch jeder weiß, auf welchen Wettkämpfen er dann letzten Endes auch starten kann und auf welchen Wettkämpfen er Erfolg oder weniger Erfolg hat. Und jo, ich würde sagen, wir hören uns dann im neuen Jahr in der zweiten Episode.
Richtig.
In diesem Sinne, schönes neues Jahr. Ciao, ciao.
Bis dann.